Heute ist das Thema Streit, Streitpunkt Gemeindeversammlung, der Segen, die Herrlichkeit und die Heiligkeit des Abendmahls in der Gemeinde. Wir lesen eine etwas längere Stelle heute aus dem 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 17 bis 34. Sie sind auch auf deinen Predigtnotizen, falls du deine Bibel vergessen hast. Tu Buße, Amen. Tu Buße und nimm die Predigtnotizen, Amen. Halleluja, muss auch mal Spaß sein. Gottes Wort. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich das auch. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in dem er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Heute Morgen kam ein Bruder zu mir und sagte, Pastor Mario, ich habe mich mit einem Freund von uns beiden unterhalten. Wir haben noch nie gesehen, dass du schlechte Laune hattest, ne? Aber beim Rhein, bei der Rheinaue, da ist so einiges nicht so richtig gelaufen. Pastor Mario, du hast so richtig schlechte Laune, so kennen wir dich gar nicht, ne? Aber das, was ich da an schlechter Laune habe, das ist nichts gegen das, nicht wahr? Paulus hat richtig, da ist richtig Zoff in der Bude. Paulus, der ist auf 180. Er geht mit seiner Gemeinde in Korinth ins Gebet, sagen wir uns, in Deutschland. Da war richtig dicke Luft im Haus. Sie haben das Abendmahl in falscher Weise genommen. Wenn wir nochmal die Zusammenfassung sehen, wir haben heute schon den sechsten Teil vom ersten Korintherbrief und Paulus hat eigentlich immer nur Briefe an Gemeinden geschrieben, wenn irgendwas schief lief, nicht wahr? Wenn irgendein Problem war, dann hast du einen Brief bekommen. Das ist auch genauso wie beim Finanzamt. Ne? Ich habe jetzt meine Lohnsteuererklärung bekommen, ich habe schon drei Briefe bekommen vom Finanzamt. Da war immer was, irgendwas habe ich immer falsch gemacht, nicht? Und dann musste ich wieder anrufen und so weiter. Und so war das auch in der Gemeinde. Da waren Schwierigkeiten. Da haben wir Teil 2 gehabt, Streitpunkt Partei. Und diese Gemeinde war hochcharismatisch. Sie liebten den Heiligen Geist. Sie liebten Zeichen und Wunder, sie liebten die Geistesgaben, besonders in Zungen zu reden. Sie haben sogar in Zungen gelehrt, sogar in Zungen gepredigt. Aber viele Probleme. Parteien, die einen hielten zu Apollos, die anderen zu Paulus, die anderen zu Petrus. Dann hatten wir vierten Teil, Streitpunkt Sexualethik. Da war so viel Unordnung in ihrer Sexualmoral. Letzte Woche hat man eine großartige Predigt von Christine über das Götzenopferfleisch. Ich sage dir, Gemeinde in Korinth, da war was los. Manche Brüder sagen immer zu mir, Mario, ich möchte so gerne in die Urgemeinde. Ich möchte gerne in die Urgemeinde. Hier hast du Urgemeinde. Das waren Probleme ohne Ende. Nun, wir werden uns heute damit beschäftigen, mit drei Punkten. Wir werden uns heute beschäftigen mit der Herrlichkeit des Herrenmahles. Das ist hier zitiert aus Vers 20. Tatsächlich nennt Paulus es das Herrenmahl und nicht das Abendmahl. Es ist das Geheimnis von Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das zweite, was wir besprechen werden, ist die Würde des Herrenmahles. Und diese sehr merkwürdige und sehr geheimnisvolle Warnung, wenn man das Herrenmahl falsch einnimmt, dann wird man sogar gewarnt vor Krankheit und frühen Tod. Und der dritte Punkt ist der natürlich für uns interessante Punkt. Wer darf eigentlich beim Herrenmahl teilnehmen? Wer darf das Herrenmahl einnehmen? Und kommen wir zum ersten Punkt. Die Herrlichkeit und das Geheimnis des Herrenmahles, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns daran, dass Christus in uns ist. Und der erste Punkt ist, das Herrenmahl ist eingesetzt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Initiator des Herrenmahles. Matthäus 26, Vers 26, da heißt es, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm ein Kelch und dankte, gab ihm den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Allein dieser Vers ist eine Provokation. Wir haben oft das Problem als Christen, die wir in der Kirche hineingeboren wurden oder mit dem Kinderwagen in die Kirche geschoben worden sind, wir sind christlich sozialisiert. Wir kennen diese Verse auswendig. Wir hinterfragen sie nicht mehr. Wenn du aber mit Muslimen sprichst, ne, so wie ich auf der Straße, oder ich war jetzt wieder in einem neuen Bundesland, Thüringen, da gibt es die Neuheiden, ja, das sind die Christus schon längst aus ihrem Leben geworfen haben. Wenn Christus aus unserem Leben kommt, dann kommen die Dämonen, ne? Da kommen die ganzen Götter. Und dann sagen Muslime, wow, das Blut Jesu trinken, den Leib Jesu essen, auch für Juden, das war eine Provokation. Das war eine Gotteslästerung. Oder wenn die Neuheiten, hat mir mal jemand gesagt, im neuen Bundesland, ihr esst euren Retter. Ja, wie krass ist das denn? Entschuldigung, wenn ich so offen rede. Aber das sind die Fragen, die an unseren Glauben gestellt werden. Und wir sollten lernen, als Kirchen, als Kirche, als Gläubige, unseren Glauben sprachfähig zu erklären, was bedeutet das? Das Abendmahl ist symbolisch das Fest, die Siegesfeier, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Amen. Wir essen ungesäuertes Brot. Das ist ein Bild. Das ist das Bild auf Christus, der ohne Sünde sein musste. Deswegen ungesäuertes Brot. Und das ist das, was die Bibel immer wieder sagt. Warum musste Jesus ganzer Mensch und ganzer Gott sein? Er ist der Preis für unsere Schuld. Amen. Was ist der Preis für Sünde? Wer war bei mir im Taufkurs? Römer 6, Vers 23. Der Sündepreis ist der Tod. Jede Sünde kann nur durch Blut gereinigt werden. Hebräer 9, Vers 22. Er starb für uns am Kreuz. Und Jesu Blut hat die Kraft, jeden Fluch zu brechen, jede Macht der Sünde zu brechen. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm, Amen, preis dem Herrn. Das ist die große Botschaft des Abendmahls. Das Abendmahl ist nicht dafür zu zeigen, oh, ich will mal allen zeigen, letzte Woche habe ich nicht mehr so viel gelogen, ne? Letzte Woche habe ich nicht mehr so viel geflucht, nicht mehr so viel geraucht, deswegen bin ich jetzt würdig, das Abendmahl zu nehmen. Nein, das Abendmahl ist Evangelium pur. Wir feiern im Abendmahl. Jesus hat unsere Schuld vergeben. Amen. Ich kann es bezeugen. Ich komme heute Morgen von der Dusche, 5:30, nicht wahr? Ich kann bezeugen, meinen Schweiß kann ich nicht selbst von mir reinigen. Ich brauche Wasser und Seife. Amen. Deswegen jeden Morgen eine Dusche. Preis dem Herrn, fühle ich mich wie neugeboren. Ich brauche ein Lösungsmittel. Ich brauche fremde Hilfe. Und so auch wir, wenn wir zum Abendmahl kommen, wir bekennen, wir können uns nicht selbst von unserer Sünde frei machen. Wir brauchen einen Erlöser. Amen. Sein Name ist Jesus Christus. Und kennt ihr noch Reinhard Bonke hier, die erste Reihe? Das sind hier meine Säulen in der Gemeinde. Die kennen noch Reinhard Bonke. Ich war bei Reinhard Bonke, hat eigentlich gesagt, die müssen in der ersten Reihe sitzen. Ne? Da sitzen eigentlich die Evangelisten. Und dann hat ihn mal einer gefragt im Bus. Hat er gesagt, Herr Bonke, also mit dem Evangelium, also mit Jesus, das kann ja nicht stimmen. Ne? Wenn Sie verkündigen ja, dass das Blut Jesu alle Schuld reinigt, sagt Rainer Bonke, ja. Ja, aber jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen und gibt noch zu viele Sünder und zu viele böse Menschen. Das kann ja nicht stimmen mit dem Blut. Und weißt du, was Rainer Bonke dann gesagt hat? Rainer ist ja so, weißt du, der kann schwierige Sachen in ganz einfachen Bildern. Ne? Da sagt er, wissen Sie was? Ich sitze manchmal im Bus und neben mir, da stinken Menschen. Ne? Dafür, dass Menschen stinken, ist nicht der Beweis dafür, dass es keine Seife gibt. Man muss die Seife auch anwenden. Amen. Preis dem Herrn. Und das ist eben, Jesu Blut hat die Macht, alle Sünde zu vergeben, allen Fluch zu brechen. Aber im Abendmahl bekennen wir, ich brauche die Vergebung von Jesus Christus. 1. Korinther 11, Vers 25. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was meint er damit, der neue Bund? Was war denn der alte Bund? Und das ist eben das Geheimnis. Das Abendmahl ist tief verwurzelt im jüdischen Pessach. Oder viele von uns sagen auch Passah. Das Pessach ist ein hebräisches Wort und heißt vorübergehen. Und das Pessach ist das Fest, das Gott Mose gegeben hat in Ägypten, wo sie alle noch Sklaven waren, unter der Herrschaft von Pharao, unter der Herrschaft des Todes. Und Gott sandte Mose als den Retter. Und Mose ging zu Pharao und sagte, lass mein Volk ziehen. Und was hat Pharao geantwortet? Niet, auf keinen Fall. Und Mose sagt, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann schickt Gott 10 Plagen. Und die 10. war die schlimmste, das war der Engel des Todes. In einer Nacht ging er in jedes Haus und schlug jede Erstgeburt mit dem Tod. Aber Gott schenkte Mose das Pessach. Ein unschuldiges, reines Lamm sollte er schlachten. Und dann sollte er die Kinder Israel lehren, das Blut des Lammes an die Pfosten der Türen zu streichen. Und in der Nacht kam der Engel des Todes. In jedem Haus starb der Erstgeborene. Aber im Haus, wo das Blut des Lammes an die Torpfosten gestrichen war, da ging er vorbei. Pessach, vorbeigehen. Im Abendmahl feiern wir, da ist Kraft in dem Blut des Lammes. Die Macht des Todes ist an mir vorübergegangen. Jesus ist mein Retter. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Das ist das Abendmahl. Und Jesus, er ist der zweite Mose. In Markus Kapitel 5, 14, Vers 16 lesen wir, die Jünger gingen hinaus, kamen in die Stadt, fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl vor. Das erste Herrenmahl, das erste Abendmahl ist das Pessachmahl. Und Jesus ist der zweite Mose und der größere Mose. Denn Mose prophezeit, 5. Mose 18, 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Mose sagt auf Jesus, sollt ihr hören. Nun, das Pessachfest des Mose war eine Kampfansage, war eine Provokation, eine tödliche Provokation gegen das Fest der Opferspeisenfeste der Götter in Ägypten. Es war eine Kampfansage an die Götter Amun, Chnum, Hathor, Isis, wie diese ganzen Götzen hießen in Ägypten. Es war die Botschaft, es gibt nur einen, der angebetet wird. Alle anderen Götter sind Götzen, so sagt es im Psalm. Im wörtlich übersetzt heißt, alle Götter der Völker sind nichts. Nur Gott ist der wahre Gott. Amen. Und sie opferten alle Lämmer nicht den Göttern, sondern dem wahren Gott. Exodus 12, 12. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht. Und Exodus 20, 3. Da heißt es, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Pessach ist ein Ausdruck davon. Es ist ein anderes Mal als andere Male. Es ist total verschieden zu den Opferspeise, zu den Götzenopferfesten, die wir letztes Mal bei Christine gehört haben. In Israel begann mit dem Pessach die Anbetung des einen wahren Gottes. Das sind die ersten zwei Gebote. Gebot Nummer 1, ich bin der Herr, dein Gott. Das Gebot Nummer 2, gibt keine anderen Götter neben mir. Gott allein ist der Herr. Im Herrenmahl Jesu, und das unterscheidet sich fundamental von den heidnischen Götzenopferfesten. Nun, was war der Geist? Was war der Sinn? Wenn die Korinther hochgingen zum Tempel der Aphrodite, zum Tempel des Apollon, der war gleich daneben, dann aßen sie das Götzenopferfleisch. Dieses Fleisch war geweiht den Göttern. Es war Eigentum der Götter. Es war erfüllt mit dem Geist, mit den Dämonen der Götter. Wenn sie das Fleisch aßen, dann wurden sie eins, nicht nur mit dem Fleisch, sondern eins auch mit der dämonischen Macht der Götter, denen dieses Fleisch geweiht war. Und der Gedanke dahinter war, ich gehe zum Tempel, weil ich will Reichtum haben in meiner Armut. Ich will Erfolg haben in meinem Beruf. Ich will Gesundheit haben in meiner Krankheit. Ich will Macht haben über alle meine Feinde. Deswegen werde ich eins mit dem Gott Apollon, mit dem Gott des Krieges oder eins mit Aphrodite. Ich will Glück in der Liebe. Was sie nicht wussten war, die Götter, sie haben sie manipuliert. Sie haben ihnen vielleicht eine Zeit lang das gegeben, was ihr Herz begehrte, aber sie haben ihre Seele verkauft unter die Knechtschaft des Fluchs und der Sünde der Götter. Und deswegen sagt auch Johannes in Offenbarung 2, Vers 20, ich habe gegen dich dazu das Weib Isabel gebären lässt, die sich eine Prophetin nennt in der Gemeinde und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das heißt also, da ist ein Unterschied. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen zwischen dem Herrenmahl und dem Mahl, das den Götzen gehört. Und das war ein Konflikt in Korinth. Sie lebten noch in ihrer alten Kultur und sie mussten sich entscheiden. Welcher ist der wahre Gott? Nun, um das auch tiefer zu verstehen, diesen Unterschied. Wenn ich Götzenopferfleisch esse, dann will ich die Götzen missbrauchen für meine Ziele. Dann will ich sie manipulieren. Wenn du einem Griechen erzählst, so wie manche Christen das sagen, Jesus ist mein Freund. Ich habe heute Morgen wieder Gemeinschaft mit dem Heiland gehabt. Ja, das muss man sagen, manche von uns. Die Griechen konnten damit nichts anfangen. Auch Muslime. Es gibt keine Freundschaft mit Allah. Niemand hat jemals Allah gesehen. Denn die Götzen der Griechen, sie waren willkürliche Götter, die ihren Spaß trieben mit den Menschen. Manche verfluchten sie, manche gaben sie Erfolg. Am nächsten Tag war es wieder anders. Man hatte keine Freundschaft mit den Götzen. Man bestach sie. Man bezahlte sie, um sie ein bisschen gütig zu stimmen. Das Mahl des Herrn ist etwas ganz anderes als das Götzenopfermahl der Götzen. In Johannes 6, Vers 54 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Mögen manche sagen, aber was ist dann der Unterschied? Ist das Abendmahl nicht ein ähnlicher Gedanke, wie eins zu werden mit dem Götzenopferfleisch? Wer das glaubt, der irrt. Denn das Herrenmahl ist nicht eine Manipulation des Heiligen Gottes, sondern das Herrenmahl bedeutet, dass wir das Abendmahl nehmen in Liebe, in Anbetung, in Hingabe, indem wir sogar unseren eigenen Leib Jesus zum Opfer geben, um mit ihm eins zu werden. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Hier geht es um Verschmelzung. Hier geht es nicht um Manipulation. Ich versuche, Jesus umzustimmen, mich zu segnen, mich reich zu machen, mich erfolgreich zu machen, über meine Feinde zu gewinnen. Nein, nein. Abendmahl bedeutet, Herr, ich möchte mit dir ganz verschmelzen, mein Retter, aber hier bin ich, mein ganzes Leben gehört dir, mein Leib gehört dem Leib Jesu. Ich möchte heilig werden, ich möchte abgesondert werden für ihn. Meine Hand soll zu deiner Hand werden, meine Füße sollen zu deinen Füßen werden. Gebrauche mich, Herr, als dein Werkzeug. Das bedeutet Abendmahl. Und wenn unsere Leiber zum Leib Christi werden, in der Verschmelzung, dann ist Christus in unserer Mitte. Amen. Dann ist er, Christus, in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo immer wir hingehen, da geht Jesus hin. Kolosser 1, 27. Matthäus 18, 20. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Amen. Aber wehe, wehe, jetzt muss ich auch mal so reden wie Paulus, wehe dem, der das Abendmahl verwechselt mit dem Götzenopfermahl. Wer das Abendmahl nimmt um den heiligen, allmächtigen Gott zu manipulieren für unsere egoistischen Ziele. Wer das Abendmahl nimmt, um zu sagen, Herr, gib mir Sieg über alle meine Feinde, gib mir Geld, gib mir Erfolg. Denn wir lesen im 3. Mose 10, Verse 1 und 2 von dem Opfer, von dem fremden Opfer von den Söhnen Elis. Sie brachten fremdes Feuer und Feuer ging aus und verzehrte sie und sie starben, indem sie ihr eigenes Opfer brachten. Gott widersteht denen, die versuchen, ihn zu manipulieren. Oder denken wir an Simon den Zauberer. Er bekehrte sich unter Philippus, er ließ sich sogar taufen im Wasser. Und dann hörten die Apostel in Jerusalem, die Samariter, das waren, so, ja, waren ja eigentlich Verachtete in den Augen der Juden, aber sie hörten, oh wow, auch sie haben das Evangelium angenommen. Sie kamen extra aus Jerusalem mit Intercity, ne? War eine teure, weite Reise. Und sie legten ihre Hände, die durch Christus die Hände und der Leib Jesu geworden waren, auf die Bekehrten und die Kraft des Heiligen Geistes kam auf sie. Amen. Sie wurden getauft in dem Heiligen Geist. Und Simon der Zauberer sah das. Das war für ihn eine Demütigung, weil er war ja vorher der Zauberer. Er war der Macker in Samarien. Er hieß Simon der Zauberer genannt, der Große, die große Kraft. Er war damals inspiriert durch den Geist der Dämonen. Er konnte die Dämonen manipulieren, wie er wollte. Das war der Geist des Götzenopfers. Und dann ging er zu den Aposteln und sagte, gib mir auch diese Vollmacht. Wem ich die Hände auflege, dem kommt der Heilige Geist und er wollte ihm Geld geben. Und was sagt Petrus? Der war nicht so ein netter Pastor wie euer Pastor, ne? Der sage, du und dein Geld fahre zur Hölle. Wow, das war noch echte Passung. Amen. Preis dem Herrn. Wehe denen, die das Abendmahl, das Herrenmahl verwechseln mit dem Götzenopfermahl. Wir tun es nicht in einer egoistischen Absicht, Gott zu manipulieren, sondern im Abendmahl bekennen wir, wir brauchen einen Erlöser. Meine Körperteile, sie sollen zum Leib Christi werden. Ich möchte mit Gott verschmelzen und auch mit seinem Willen. Der zweite Punkt, und hier kommt eine der schwierigsten Bibelstellen seit meiner Jugend, seitdem ich Christ bin, eine Stelle, die mich nie losgelassen hat, nämlich die Würde des Herrenmahls. Und die Warnung, die Paulus ausspricht, wer das Mahl unwürdig einnimmt, der wird krank und vorzeitig sterben. Ich lese nochmal die Verse 29. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Warum, Pastor Mario, kann man krank werden durch das Abendmahl? Das sind harte Worte. Das sind Worte, die mich nie losgelassen haben. Warum kann man sogar sterben durch das unwürdige Einnehmen des Abendmahls? Nun, was sagt die Schrift? Denn wir haben ja viele Lehren von Pastoren gehört. Ich sage immer, komm zurück zur Schrift, Schwester oder Bruder. Was sagt die Schrift? Vers 29. Abendmahl bedeutet, den Leib des Herrn richtig beurteilen. Was ist der Leib des Herrn? Das sind wir. Sag mal, das bin ich. Das bin ich. Wir sind der Leib des Herrn. Das bedeutet zweitens, Vers 31, sich selbst beurteilen. Ich kenne Gemeinden, wo der Pastor entscheidet, wer am Abendmahl teilnimmt und darf und wer nicht. Wo die Ältesten das entscheiden. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nicht, der Pastor entscheidet, ob du am Abendmahl teilnehmen darfst oder nicht. Wir selbst beurteilen uns. Wir selbst unterscheiden uns, ob wir am Mahl teilnehmen können oder nicht. Nummer 3, das Abendmahl bedeutet, vom Herrn gerichtet zu werden. Hier geht es nicht um Hölle oder Himmel, hier geht es um Heiligung, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Nun hat Paulus kritisiert, dass die Korinther nicht würdig genug waren, dass die Korinther nicht heilig genug waren. Ich meine, Grund genug hatte er genug. Was hat man alles gehabt in den letzten Tagen? Da hat einer mit seiner Schwiegermutter oder Stiefmutter gelegen. Da waren Leute, die immer noch zur Tempelprostitution gingen. Da waren Leute, die immer noch Götzenopferfleisch essen. Da waren, und das machen wir nächste Woche mit Bruder Robin, da waren Leute, die nicht glaubten an die Auferstehung der Toten. Also Kritik hatte Paulus genug. Aber das kritisiert er nicht. Sondern wenn du nochmal in den Text gehst, was kritisiert er? Er kritisiert nicht, dass die Leute unwürdig waren, sondern er kritisiert, wie sie das Herrenmahl nahmen. Nämlich in Spaltung, in Parteiung. Da waren manche, die haben sich satt gegessen und betrunken während des Herrenmahls und die anderen saßen hungrig und durstig in der Ecke. Das ist das, was hier kritisiert wird. Das heißt, das Abendmahl ist nicht nur ein Ausdruck, Jesus hat mir vergeben. Das Abendmahl ist ein Ausdruck, dass ich zu dem Leib Jesu gehöre. 1. Korinther 12, 24, Gott hat den Leib zusammengefügt, damit es und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Das Abendmahl von Korinth war der krasse Gegensatz zu dem Abendmahl in Jerusalem. Apostelgeschichte 2,44. Sie hatten alles beisammen. Da war niemand, der Armut litt und nahm zu Hause das Brot mit Freude. Im 1. Korinther 11, 20 bis 22, da haben sie das Abendmahl missbraucht, weil die Freien und die Sklaven waren zusammen in einer Gemeinde. Und die einen haben gegessen und haben sich sogar betrunken und die anderen saßen arm und hungernd in der Ecke. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Wir können uns auch heute nicht vorstellen, außer einigen wenigen von uns, was Sklaverei damals bedeutete. Aristoteles, einer der größten Philosophen der Griechen, auch Korinther, sagte, ein Sklave, und das waren einige von denen, die in der Gemeinde waren, ein Sklave ist kein Mensch. Ein Sklave ist ein Werkzeug. Das sagt wer? Aristoteles, einer der größten, berühmtesten Philosophen, der großen, von Deutschland und Europa bewunderten griechischen Demokratie. Ein Sklave ist kein Mensch, ist nur ein Gegenstand, der atmet. Aristoteles sagt, ein Sklave ist nur wertvoll, wenn er seinem Meister gehorcht, sonst verdient er den Tod. Ein Sklave ist nur ein Gegenstand, der bettelarm und hungernd im Stall deines Hauses sitzt. Gut, es gab manche Sklaven, die sich Freiheit kaufen konnten. Das war der Kritikpunkt von Paulus. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, das Evangelium ist nicht das Parteiprogramm der Kommunisten. Tatsächlich, Das Evangelium wollte Parteipolitik des Römischen Reiches nicht verändern. Aber in der Gemeinde, wenn ein Reicher das Abendmahl benutzte, um die Gemeinde zu verachten und um die Armen zu beschämen, das bestraft nach jüdischem Denken der Herr mit Tod. Sprüche 17,5: Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer sich am Unglück anderer freut, bekommt seine Strafe. Abendmahl in der Gemeinde in Korinth war eine krasse Kontrastkultur zu der Sklavenmentalität in Korinth. Wir sind alle wertvoll, denn wir sind alle durch das Blut des Lammes erlöst. Da gibt es keine Reichen mehr, keine Armen mehr, keine Sklaven, keine Freien. In der Gemeinde sind wir alle Bürger des Himmels und sind wir alle würdig vor Gott. Amen. Und das Dritte, er darf am Herrenmahl teilnehmen. Meine Zeit ist abgelaufen, ihr Lieben, ich muss mich kurz fassen. Ist das Abendmahl für die eine Abitursprüfung, die sagen, ich bin würdig, ich habe diese Woche nur 2 Zigaretten statt eine Packung geraucht, ich habe heute nicht mehr so viel, diese Woche nicht mehr so viel geflucht, das wäre eine Verkehrung des Evangeliums. Denn Römer 3, Vers 23 sagt, keiner hat sich das Paradies oder das Abendmahl verdient, wir sind alle Sünder unter mangelnde Gnade Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle gerettet durch Gnade und Glauben. Amen. Das Pessachmahl hatte 4 Kelche. Der erste Kelch hieß Kiddush, der Kelch der Heiligung. Wer heiligt uns? Wer macht uns zu besseren Christen? Wir selbst? Nein, es ist Gott, der uns aus der Knechtschaft der Ägypter erlöst hat. Der zweite Kelch hieß Makot, der Kelch des Gerichts. Jesus trank für uns den Kelch des Gerichts. Der dritte Kelch hieß Vigal Alti, ich will euch erlösen. Der Kelch der Erlösung. Das ist der Kelch, den Jesus beim Abendmahl nahm und sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus ist unser Erlöser. Amen. Und der vierte Kelch, Hallel, der Kelch des Lobpreises. 1. Korinther 5, Vers 7. Wir sind alle unwürdig von uns aus. Wir werden würdig gemacht durch das Blut des Lammes. Und Paulus sagt, Jesus ist unser Pessachlamm. Amen. Ich würde gern bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und ich möchte euch einladen, eure Augen.